Steuerung Alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
Ich bin Linda von Rennings.
Und heute ist zu Gast bei uns im Podcast Marc Schachtel, CTO und CCO von Parship. Grüß dich.
Moin.
Ja, Marc, schön, dass wir da sein dürfen. Wir sind heute nach Hamburg gefahren, Steuerung Alt entfernen und Tour quasi. Wir wollen zum Start dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Und fände es spannend, wenn du uns zum Anfang ein bisschen was über deinen Werdegang erzählst. Also was waren die bisherigen Stationen und was hast du da gelernt und wie bist du letzten Endes bei Parship gelandet?
Ja, total gerne. Ich bin seit 8,5 Jahren bei Parship, insofern so die bisherigen Stationen, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter zurückgehen. Im Prinzip hatte ich, so kann man eigentlich anfangen, das Glück, Informatik zu studieren in Berlin. Ich bin eigentlich Berliner, in einer Zeit, in der gerade so die Startup-Szene in Berlin hochkam. Da war so die Dotcom-Phase vorbei und irgendwie da kam so StudiVZ, für die, die es kennen, kam gerade auf. Und ich habe mit ein paar Freunden irgendwann mal entdeckt, dass im Prinzip jedes Berliner Startup so ein bisschen von ein paar Betriebswirten gegründet wurde, die jetzt von Technik relativ wenig Ahnung hatten, das auch nicht behauptet haben und auf der Suche nach günstigen Möglichkeiten waren, diese Unternehmen dann hochzuziehen. Und günstig ist immer, wenn du Student bist, irgendwie noch von Mama und Papa so ein bisschen lebst, dann ist günstig das, was du bieten kannst. Ich würde sagen, Skillset war es jetzt relativ wenig, sondern eher das Thema günstig. Das haben wir eine Weile gemacht und so bin ich da so reingekommen und war dann in so einem Startup, das hat damals leider Flash-basiert ein Online-Rollenspiel für Kinder gemacht. Das war total spannend, auch toll, super Leute kennengelernt, die Gründer waren klasse und das hat Spaß gemacht. Man weiß allerdings, wenn man so Anfang 20 ist und dann so ein Ding aufbaut, irgendwie so gar nicht, was man tut. Und deswegen bin ich dann, nachdem ich mit dem Studium dann doch fertig wurde, das war so ein bisschen at risk, weil ich mich eher darauf konzentriert habe, habe ich gedacht, machst du mal was eher in der Unternehmensberatung. Also andersrum, als die Leute das heute eigentlich tun. Die machen erstmal das und dann gehen sie in ein Startup. Aber das war früher wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Und habe das dann gemacht und habe da gemerkt, dass das, was ich eigentlich lernen wollte, was zum Beispiel auch so Dinge wie baut man ein Unternehmen auf, Leadership und so weiter, genau das ist eigentlich das, was du da nicht lernst, weil du umgeben bist von Leuten, die alle sehr ähnlich sind wie du. Und du lernst extrem viel, was Struktur angeht. Und ich war damals, und das ist eigentlich die spannende Geschichte, wie ich zu Parship gekommen bin, auf einem Projekt in San Francisco für halt eine der großen Unternehmensberatungen, die es da so gibt. Und für ein ganz klassisches Unternehmen. Also der Kunde war ein ganz klassischer Energieversorger im Prinzip. Ich kam dann nach San Francisco in das Büro von dieser Unternehmensberatung und habe da die amerikanischen Kollegen kennengelernt. Und in Deutschland damals war das so ein bisschen so, Mensch, ja, wow, du bist irgendwie Unternehmensberater und jetzt bist du echt cool. Und kam da an, haben die gefragt, was ist dein Hintergrund? Habe ich gesagt, ich habe Informatik studiert und da meinten die, was genau machst du jetzt hier? Ich meine, die sind total sozialisiert gewesen durch Silicon Valley und meinen, warum willst du jetzt deine Zeit damit verbringen, statt irgendwie, keine Ahnung, bei einem der großen Tech-Giganten zu sitzen und ein Riesending zu drehen. Und irgendwie habe ich darüber nachgedacht und dachte, du kommst ja auch aus dem Internetbereich. Und genau in der Woche rief mich dann einer an, um mich zu Parship zu holen. Und so bin ich überhaupt dazu gekommen, obwohl ich da gar nicht unzufrieden war, mich darauf einzulassen. Und bin dann 2011 zu Parship als Leiter der Softwareentwicklung. Hatte natürlich viel more fancy Titel, aber im Prinzip genau das habe ich gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war Parship gerade sehr im Umschwung und wir hatten da einiges zu tun und von da ging es dann im Prinzip so weiter.
Jetzt ist ja dein Fancy-Titel CTO und CCO. Ja. Was sind so deine Aufgaben? Wie sehen Arbeitstage bei dir aus?
Wie Arbeitstage aussehen? Ich komme morgens ins Büro, dann mache ich mir erstmal einen Kaffee. nein, das ist, also ich bin ja jetzt, ich habe ja keine Tätigkeit im Sinne von, ich setze mich morgens hin und muss erstmal irgendwelche Tickets abarbeiten oder irgend sowas. Das heißt, meine Tage variieren sehr. Diese Titelthematik, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich irgendwie so einen total abstrusen Doppelroller habe, weil ich mich einmal um das Thema Technik kümmere, weswegen wir auch hier sitzen, um das Thema, die Plattform allgemein eigentlich im Prinzip dann eben zusätzlich auch, was dann auch das Thema beinhaltet, wie können wir eigentlich die Brücke schlagen zwischen der Mission, die wir für unsere Kunden haben und wie kann das Unternehmen damit Geld verdienen, weil am Ende sind wir natürlich auch ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen und müssen Geld verdienen und das gehört auch noch dazu und im Prinzip spiegelt sich das in so einem Fancy-Titel wieder.
Jetzt bei den ganzen Stationen, die du bisher gemacht hast, von dem Startup ganz am Anfang über die Unternehmensberatung bis zu den Stationen bei Parship, was sind so die größten Learnings, die du mitgenommen hast? Was hilft dir bei deiner Rolle jetzt am meisten?
Ich glaube, eine Sache, die jetzt gar nicht mal nur mich betrifft, sondern die allgemein sich entwickelt hat, ist das ganze Thema, wie man arbeitet. Und das war das, was ich damals bei dem Schritt von dem Startup, wo wir Teams aufgebaut haben, ohne zu wissen, was wir tun, in die Großkonzerne eigentlich lernen wollte, ist, wie baust du eigentlich auch Organisationen und wie verstehst du das Thema Führung? Und wir alle sind wahrscheinlich in unserem Alter noch so aufgewachsen, dass Führung so eine Art hierarchische Geschichte ist. Ein Kernlearning für mich aus der Zeit ist eigentlich wirklich, wie viel es wert ist, wenn das Team gut ist und wenn du Verantwortung ins Team gibst. Also wenn wir jetzt über meinen typischen Alltag sprechen, ich komme nicht morgens rein und sage irgendjemand, was er zu tun hat. Und ich komme auch nicht rein und gebe irgendwie vor, wenn wir jetzt beim Thema Technologie sind, was setzt ihr denn jetzt eigentlich die nächsten 2 Jahre ein? Sondern es geht vielmehr darum, das richtige Team richtig zu enablen, um dann auch eine super Leistung zu erbringen. Und das kann halt viel Verschiedenes bedeuten, je nachdem, wo das Unternehmen und das Team steht. Da kann man mal irgendwie echt harte Herausforderungen haben und manchmal muss man mal loslassen und sagen, ja, ich halte mich da im Prinzip raus. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wenn wir über Jobs reden. Es ist ganz oft noch so, dass Leute glauben, je erfolgreicher oder sie sind, je mehr Führungspositionen sie haben, desto erfolgreicher sind sie. Und ich glaube, da bewegen wir uns total weg. Ich glaube, wir haben viele bei uns im Team, die jetzt nicht so einen fancy Führungstitel haben, wenn man so möchte, die aber viel mehr Einfluss genommen haben darauf, wie erfolgreich das Unternehmen ist, als andere mit einem fancy Titel in anderen Unternehmen quasi.
Wenn jetzt nicht wir hier sitzen würden, sondern der Marc Schachtel von vor 10 Jahren, welchen Tipp würdest du ihm geben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde den gar nicht treffen wollen. Ich habe natürlich total viel falsch gemacht in den letzten 10 Jahren. Aber ich habe tolle, gesunde Kinder, eine super Familie und bin sehr zufrieden in meinem Job. Das Unternehmen ist klasse, das Team ist klasse. Ich glaube sehr stark an den Butterfly-Effekt. Insofern lass mich lieber fernhalten von dem Markt vor 10 Jahren.
Alles klar.
Dann lass uns etwas mehr in das Parship-Universum eintauchen. Parship ist natürlich mittlerweile vielen ein Begriff. Die ganz berühmten 11 Minuten aus der Werbung kennen mittlerweile fast alle. Aber erklär uns doch ein bisschen am Anfang. Parship ist ja nicht nur das Portal Parship. Dazu gehört ja auch noch mehr zum Unternehmen. Wie teilt sich das auf? Kannst du uns ein bisschen da einen Überblick geben?
Also zu der Historie Parship und deswegen sagt ihr auch, Parship ist 2001 gegründet worden und da komme ich auch her. Wir haben verschiedenste Dinge hinzugefügt in den letzten Jahren. Parship heute oder die Parship Group, die wir sind, die besteht aus 4 Marken. Das ist einmal Parship logischerweise, dann noch Elite Partner, was zumindest in Deutschland ebenso jeder kennt eigentlich wie Parship. Dann haben wir in den USA vor kurzem eHarmony dazu genommen. Das ist der Pionier in dem Markt, in dem wir uns hier in Europa mit unseren Marken bewegen. Also sehr ähnlich zu Parship in den USA und im englischsprachigen Raum, also auch England, Australien und Kanada noch. Und dann haben wir noch ein Online-Magazin beziehungsweise, was wir vor einer Weile gestartet haben, was für uns mal was ganz Neues war, weil es halt weder eine Plattform, ein Netzwerk oder ähnliches ist, sondern ein Magazin und auch eher für Beziehungen als für Partnersuche.
Jetzt gibt es Single-Börsen, sage ich mal, schon lange. Parship, wie kann man das erklären? Was ist der Unterschied zu anderen? Wie grenzt es sich auch von Elite-Partner ab? Also da gibt es natürlich unterschiedliche Ausrichtungen. Aber was würdest du sagen, macht Parship eher einzigartig?
Also grundsätzlich, was alle unsere Plattformen, ich nenne das Plattform, weil Börse und so, das klingt immer noch sehr nach, ich sitze vorm Computer. Heute findet das alles mobil überall und auf verschiedenen Kanälen statt. Was uns unterscheidet, ist, dass es bei uns darum geht, einen Partner zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig heiraten oder irgendwie eine bestimmte Art von Partnerschaft, sondern eine Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen. Und das ist eine Sache, wenn wir auf den Wettbewerb gucken und uns abgrenzen wollen, ist das eigentlich immer das, was es eigentlich ausmacht. Wir machen das auf mit verschiedenen Tools sozusagen. Wir machen Matchmaking, das heißt, wir haben einen Persönlichkeitstest und wollen schauen, wie gut passen wir zusammen. Aber im Kern geht es darum, dass man sich bei uns darauf verlassen kann, dass das Gegenüber auch wirklich eine Beziehung sucht. Auf, sagen wir mal, breiter gefassten Apps oder Plattformen ist es halt offener. Ich kann da sicherlich auch jemanden finden, aber ich kann auch erstmal so eine Art Durststrecke haben, wo ich mit sehr viel Zeit mit Leuten verbringe, die eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung sind.
Wer meldet sich denn bei Parship an? Kann man so soziodemografisch schon genau sagen, in welchem Altersklasse? Wer sind die Menschen oder ist das ganz bunt?
Ja, grundsätzlich richten wir uns an jeden Single, der eine feste Beziehung sucht. So, da sind wir agnostisch, was sexuelle Orientierung, Alter und so weiter angeht. Trotzdem, unsere Zielgruppe bewegt sich so zwischen 29 und 59. Das liegt einfach daran, dass es natürlich, wenn ich sage, sucht nach einer festen Beziehung, man irgendwann sich an Menschen richtet, die auch in der entsprechenden Lebensphase sind. Wir sind in der Vergangenheit aber sehr viel jünger geworden auch. Auch dadurch, dass wir sehr viel mobiler geworden sind. Dementsprechend, wenn man jetzt auf unsere Werbung schaut, ist es jetzt auch nicht so, dass wir sagen, wir werben nur in bestimmten Umfeldern, abgesehen jetzt von dem Single-Thema. Dadurch, dass im Prinzip, selbst wenn ich kein Single bin, ich ziemlich schnell zu dem Schluss kommen sollte, wenn ich denn dann mal wieder Single bin, da wo ich jemanden finde, das wäre dann Parship oder Elite-Partner, wenn wir jetzt über unsere Märkte sprechen hier in Europa.
Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, es sind auch schon wieder 11 Minuten rum.
Also, spreche ich zu viel?
Nein, aber eigentlich müsste jetzt wieder ein Single sich verliebt haben.
Ach so.
Was beiseite.
Da sind sie, die 11 Minuten.
Wie oft hört ihr den Witz so?
Also tatsächlich ist das großartig, oder eine der großartigsten Sachen für Parship zu arbeiten, ist, dass jeder es kennt und jeder eine Meinung hat. Und wenn du am Wochenende Zeit mit Freunden verbringst und die bringen Freunde mit, die du noch nicht kennst, hast du sofort ein Gesprächsthema. Und das 11-Minuten-Thema hörst du relativ häufig, wenn man sich das in Social Media und Co. anschaut, ist das auch das, was die Leute beschäftigt. Aber das ist natürlich auch das, was du mit so einer Kampagne erreichen willst.
Es ist ja so, dass Singles wird es irgendwie immer geben, aber wärt ihr eigentlich nicht dann richtig erfolgreich, wenn ihr euch selbst abgeschafft hättet und alle Singles vergeben wären?
Also, das ist natürlich sehr utopisch. auch die Frage, ob das jetzt irgendwie, also abgesehen davon, ob es realistisch ist, ist es etwas, was man tatsächlich erreichen will. Denn Singles wachsen ja nach. Ist ja nicht so, dass die Leute als Paare auf die Welt kommen. Wir schaffen uns tatsächlich jeden Tag selber ab. Und eine weitere Frage, die du oft gestellt kriegst, ist, warum macht ihr eigentlich so viel Werbung? Und wenn man sich unser Geschäftsmodell anguckt, und das unterscheidet uns vielleicht auch nochmal von den offeneren Plattformen, von denen ich vorhin gesprochen habe, wenn du sagst, bei uns wollen wir sicherstellen, dass es nur Leute sind, die eine Beziehung suchen. Und auf der anderen Seite sagst, die wollen wir dann auch in Beziehung bringen, logischerweise. Denn uns gibt es seit fast 20 Jahren, das geht nur nachhaltig, wenn du das gut machst. Dann verlierst du deine Kunden ja eigentlich permanent. Und deswegen musst du immer wieder schauen, dass du neue Leute reinbekommst, allein um die Qualität auch deines Services zu gewährleisten. Denn die Kombination aus richtiger Intention, also Beziehung suchen, und ausreichend oder sehr viele Leute, die auf der Plattform sind, erst die macht dann eigentlich die Chance aus, da jemanden zu finden. Und deswegen legen wir da sehr viel Wert drauf, dass wir in dem Segment da eben groß sind, dass wir viele Leute drin haben und gleichzeitig sicherstellen, dass die richtige Intention vorherrscht. Und dafür müssen wir genau das machen. Also um deine Frage wieder zu lange beantwortet zu haben, wir machen das tatsächlich täglich, uns selber abschaffen und fangen am nächsten Tag neu an, wenn du so möchtest.
Das heißt auch, ich habe das so verstanden, die Zielgruppe ist gar nicht so festgelegt, sondern es geht quer durch alle Altersklassen und natürlich Mann, Frau auch sehr ausgeglichen. Das habt ihr, glaube ich, auch auf eurer Webseite so stehen.
Genau. Also das ist ja auch das ist ein Thema. In dem Moment, wo du sagst, du suchst nach einer festen Beziehung, hast du die Intention von jedem wirklich Menschen, der eine Partnerschaft sucht, und da hast du das gleiche Bedürfnis eigentlich auch in beiden Geschlechtern vertreten.
Du hast es gerade schon, eigentlich hast du meine Frage gerade beantwortet, ohne dass ich sie stellen konnte, warum ihr so viel Werbung macht. Ja. Auch als wir erzählt haben, wir fahren zu Parship, ich weiß nicht, wie oft wir auch gehört haben, ach, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Ich glaube, das Ding ist wirklich in den Köpfen drin. Man sieht euch an jedem Bahnhof, man sieht euch online.
Und im Fernsehen.
Und im Fernsehen, beim Super Bowl zum Beispiel. Ja. Wie ist so euer Marketing-Mix? Also wie seid ihr da aufgestellt? Welche Kanäle funktionieren für euch besonders gut?
Also offensichtlich funktioniert offline für uns sehr gut. Das Ganze kommt eben auch daher, was ich gerade gesagt habe, dass du in den Köpfen sein musst. Selbst wenn du kein Single bist, musst du Parship kennen. Denn in dem Moment, wo du unerfreulicherweise Single wirst oder du hast vorher noch nicht nach einem Partner gesucht, aber tust es jetzt, soll deine erste Reaktion eigentlich sein, ist ja klar, wo ich hingehe, nämlich zu Parship und oder Elite-Partner. Insofern funktioniert das für uns sehr gut. Reichweite ist für uns ein wichtiges Thema, weil wir viele Leute reinbekommen wollen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn du es logischerweise auch online machst. Also wenn du dir unseren Mix anschaust, haben wir sehr stark offline und dann logischerweise verlängert alles, was dann heutzutage auch online stattfindet.
Das haben wir uns nämlich auch gefragt, weil ihr seid ja an sich eine Online-Plattform, macht aber total viel Offline-Werbung. Ist es der Grund, dass ihr einfach eine Zielgruppe habt, die vor allem auch offline unterwegs ist und ihr die ins Netz holt? Oder ist es einfach, dass ihr wirklich schaut auf allen Kanälen, ihr wollt einfach alle abgreifen?
Also ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass es noch zumindest mal hier, wo wir zu Hause sind, sehr viele Leute gibt, die, wo man sagen kann, die sind offline unterwegs und man muss sie erst ins Netz holen. Die Frage ist, haben sie einen Service, den sie oder irgendeine Art von Dienstleistung, irgendeine Art von Portal, irgendwas auch immer, was sie online ausprobieren wollen und ist das relevant für sie und haben sie im Kopf, dass sie das online bekommen? Und da spielt es dann ja eigentlich weniger eine Rolle, wo du es siehst und dass Parship ein Online-Angebot ist, das ist eigentlich jedem bewusst, dadurch, dass wir über die Jahre sehr bekannt damit geworden sind. Insofern ist das gar nicht so, wie wir drauf schauen, aber das ist das, was ich gerade meine, das reicht jetzt auch nicht, irgendwie nur offline präsent zu sein und dann hast du irgendwie ein mal Parship.de und da werden sie schon hinkommen, sondern dann ist es Hinzukommen zu E-Online-Kanälen auch Aufgabe der Online-Marketing-Aktivitäten, dann die Leute an der Stelle richtig abzuholen in dem Moment, wo sie dann auch nach Parship suchen oder, sagen wir mal, sich damit beschäftigen.
Und vom Thema Marketing hin zum Thema eurer Geschäftsmodell. Wir haben uns im Vorfeld eure Seite angeguckt und auch geschaut, welche Mitgliedschaften es gibt. Ihr habt ja eine Basismitgliedschaft, die kostenfrei ist, und eine Premium-Mitgliedschaft. Wie rentiert sich bei euch die Basismitgliedschaft? Also gehen die meisten aus der Basismitgliedschaft in die Premium-Mitgliedschaft? Wie ist so euer Geschäftsmodell da?
Parship ist werbefrei, insofern rentiert sich rein wirtschaftlich gesehen die Basismitgliedschaft nicht. Und dafür ist sie auch nicht gedacht. Den Partner zu finden, ich sage jetzt mal nicht den Partner fürs Leben, aber eigentlich ist das das ultimative Ziel, ist etwas, was extrem viel wert ist. Deswegen, wenn du auf Parship erfolgreich sein willst, dann musst du Premium-Mitglied sein. Aber du hast über die Basismitgliedschaft die Möglichkeit, reinzuschnuppern und dich vorher damit zu beschäftigen, weil die Katze im Sack willst du nicht haben. Insofern ist es das, verdienen wir eigentlich ausschließlich unser Geld mit dem, was in der Premium-Mitgliedschaft enthalten sind. Das sind auch verschiedene Themen. Du musst ja bei uns, um überhaupt aktiv werden zu können, Persönlichkeitstests machen, damit wir dann dir eine Indikation geben können, wie gut passt du eigentlich zu deinem Gegenüber. Dazu gehört dann auch Informationen, die du dazu bekommst, damit du dich überhaupt mal mit dem Thema Partnersuche und deiner Persönlichkeit und was passt zu dir beschäftigen kannst. Das heißt, da ist sehr viel enthalten. Und die Basismitgliedschaft ist dafür da, dass du da reinschnuppern kannst.
Und habt ihr Zahlen da oder wollt ihr Zahlen rausgeben, wie viele Leute aus der Basismitgliedschaft in die Premium-Mitgliedschaft gehen? Wie ist die Customer Journey bei euch?
Also grundsätzlich ist es so, basierend auf dem, dass du die Premium-Mitgliedschaft brauchst, ist es so, dass die Leute sich eigentlich in den ersten Tagen in der Regel entscheiden, eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Wie viel das sind, das ist eher ein Betriebsgeheimnis.
Das ist vollkommen okay, das wollen wir auch nicht lüften. Habt ihr denn auch Zahlen oder Anhaltspunkte dazu, wie viele Parship-Hochzeiten es gibt oder Parship-Babys? Kann sowas erhoben werden?
Das wird tatsächlich erhoben. Jetzt muss ich einmal spicken, dass ich dir keine falsche Zahl nenne. Also wir erheben das tatsächlich. Es ist natürlich nicht nur leicht, weil wir sehr, sehr viele Mitglieder haben. Und wenig jeden fragen können und hast jetzt eigentlich mal endlich geheiratet. Ehrlicherweise, Hochzeiten zum Beispiel sind ein guter Indikator. Wir leben heute in einer Zeit, wo man nicht heiraten muss, um eine glückliche Beziehung zu führen. Babys ist ganz interessant, weil das finden wir immer sehr schön.
Über 100, schöne Geschichte halt auch.
Genau, wir haben immer hochgerechnet, so, wir dürften so über 120.000 Parship-Babys inzwischen haben. Haben dann irgendwann mal gesagt, Mensch, wie viele sind denn das eigentlich pro Jahr pro Boom?
Ja,
also da haben wir verschiedenste Rechnungen, die wir mal gemacht haben, wie viel das auch pro Mitarbeiter ist, weil so viele sind wir dann nämlich gar nicht, die auf Parship arbeiten, dass man nicht sagen kann, wir liefern da auch unseren Beitrag. Wir haben insgesamt 165.000 Hochzeiten mal hochgerechnet und über 800.000 Verliebte insgesamt mit Parship. Ich sage immer über, weil man erhebt das jetzt nicht täglich, weil es ist auch irgendwie eine relativ anekdotische akademische Übung. Aber es ist wirklich so, dass wir jedes Mal, wenn wir es uns anschauen, man wirklich ein warmes Herz bekommt. Und wir haben hier ganz viele Paare, die uns Karten schreiben, Hochzeitskarten, Babykarten, einfach Bilder von sich Dankes schreiben. Und die das auch gern möchten, wir haben oben eine Wand, wo jeder vorbeilaufen kann, wo man gucken kann, Mensch, wie sehen eigentlich unsere Paare aus? Und das ist schon sehr schön.
Sie sind alle eigentlich professionelle Wingmänner und Wingfrauen dann, oder?
Naja, wir sind ja keine wirkliche Partnervermittlung. Insofern, hier arbeitet ja keiner daran, jemanden wirklich zu vermitteln, sondern wir arbeiten daran, dass wir ein Ökosystem schaffen, in dem das passiert. Und das macht sehr glücklich, ja.
Wenn es dann klappt, umso schöner. Also wenn man die Rückmeldung auch bekommt, dann. Ja,
ja, total. Also es gibt ja eben, passiert das auch relativ häufig. Wiederum bei einer, wenn du am Wochenende irgendwie auf irgendwelchen Feiern von Freunden bist, dass du Leute triffst, die sich bei Parship kennengelernt haben, die sich dann auch freuen. Ich habe irgendwann mal auf so einer Konferenz gesprochen, da hat dann der Moderator als Überraschung ein Parship-Paar auf die Bühne geholt, die sich bedanken wollten, weil sie eine Woche vorher geheiratet haben. Ich habe jetzt zu ihrer Beziehung, außer dass ich hier arbeite, direkt nicht viel beigetragen. Insofern war ich ein bisschen peinlich berührt, weil dass sie sich dann bedanken, ist so, ja, gern geschehen. Ich habe noch gedacht, Mensch, schön, wenn die heiraten, aber das ist wirklich sehr toll.
Lass uns ein bisschen über den technologischen Hintergrund von Parship sprechen. Seht ihr euch eigentlich als Tech-Company mittlerweile?
Ich halte ehrlicherweise nicht so besonders viel von diesen Schubladen-Tech-Produkt-Marketing-Company. Ich weiß noch, als ich damals zu Parship gekommen bin, ging hier gerade das Raunen durch. Wir waren immer eine Marketing-Company, das war eigentlich eine schlechte Idee, wir sollten eine Produkt-Company sein. Und jetzt ist Tech-Company irgendwie das Thema, was die Leute hören wollen. Wir sind eine Online-Firma. Wir nutzen Technologie, um Sinn zu stiften und um etwas zu erreichen, um unsere Mission zu erfüllen. Wir entwickeln aber keine selbstfahrenden Autos und erfinden auch nicht irgendwie virtuelle Realitätsbrillen oder irgendwas. Insofern, ja, natürlich sind wir ein technologisches Unternehmen. Wir sind aber auch ein marketinggetriebenes Unternehmen. Vor allem sind wir aber auch ein Unternehmen, was ein Produkt baut, was die Leute voranbringt. Ohne ein gutes Produkt bringt das beste Marketing nicht, das beste Produkt bringt dir ohne Marketing nichts und unser Produkt basiert auf Technologie, insofern sind wir alles.
Super. Wenn wir so zurückdenken, am Anfang war ja Partner, Börsenpartner, Plattform im Internet eher eine Art Steckbrief, wo dann jeder schauen konnte, was ihm da gefällt. Was ist der Unterschied zu heute? Du hast den Matchmaking-Prozess schon angesprochen. Kannst du das ein bisschen erklären, wie auch diese Veränderung stattgefunden hat, was am Anfang wirklich so der Standard war und was heutzutage eigentlich hinter der Maschine alles arbeitet?
Also der wissenschaftliche Hintergrund unseres Matchmakings hat sich eigentlich seit dem Start in 2001 gar nicht groß verändert, denn ich erkläre mir das immer so, dass die Evolution des Menschen weniger stark voranschreitet wie die technologische Entwicklung. Wenn wir schauen, was hat den Markt und das Herangehen sehr verändert, sind das eigentlich wenig Faktoren. Einmal hat man das Thema, dass es mobiler geworden ist. Früher habe ich mich abends hingesetzt, habe Parship aufgemacht, das war eine Website, dann habe ich irgendwie meinen Nutzernamen und Passwort eingegeben, hatte da einen Steckbrief und dann habe ich mal geguckt, wen es dann noch so gibt und habe mit denen dann lange Briefe ausgetauscht. So, heute funktioniert das anders. Heute habe ich mein Telefon immer dabei. Wenn jemand mein Profil besucht oder Interesse zeigt, kriege ich sofort eine Push-Notification auf Telefon. Dann kann ich in der Bahn oder mal eben bei der Arbeit, kann ich mal gucken, wer war das und gehe eher so WhatsApp-mäßig in Chat-Modus über und kommuniziere ganz anders mit den Leuten. Die Basis von dem Ganzen ist aber eigentlich immer noch das Gleiche. Ich lerne jemanden online kennen. Bilder sind wichtiger geworden, aber trotzdem lerne ich jemanden online kennen, den ich irgendwann mal live treffen will. Und wir maßen uns auch nicht an, eine Alternative zum Live-Treffen zu sein. Und es gibt viele, die sagen, kann man das nicht irgendwie per Video, warum kannst du eigentlich nicht jemanden daten in Singapur? Und ist doch eigentlich auch egal. Und heutzutage gibt es Technologie, dass man dann ja trotzdem nah beieinander ist. Am Ende musst du dich live treffen. Und wir bieten die Möglichkeit, die besten für mich passenden Leute zu finden, um sie dann kennenzulernen und am Ende sich zu verlieben. Und auch das können wir keinem abnehmen. Also wenn ich jemanden noch so tollen auf unserem Matchmaking-basierten kennengelernt habe auf Parship und ich treffe den und der Funke springt nicht über, dann bringt es auch nichts, viele Matching-Punkte auf Parship gehabt zu haben.
Kannst du uns ein bisschen erklären, wie dieser Matchmaking-Prozess funktioniert? Was muss ich dafür angeben und wie findet die Maschine, sage ich mal, dann einen guten Match?
Ja, also grundsätzlich, unser Matchmaking basiert, wenn man es zusammenfassen will, auf dem Prinzip, so viel Ähnlichkeit wie möglich und so viel Unterschied wie nötig. Denn woran wir nicht glauben, ist, das gleich und gleich gesellt sich gern. Prinzip. Ich suche keinen, also wenn ich jetzt auf meine eigene Ehe schaue, wir sind uns in sehr vielen Dingen sehr unterschiedlich, haben aber einen ähnlichen Blick auf die Welt. So, unser Matchmaking, wie das funktioniert, du füllst, wenn du dich bei Parship registrierst, einen Persönlichkeitstest aus. Der ist jetzt nicht explizit im Sinne von, ich frage dich, bist du eigentlich eher so der aufbrausende Typ oder bist du eher so der ruhige Typ? Mhm. Sondern ich stelle dir eher unterschwelligere Fragen, die uns dann am Ende im Hintergrund, und das ist so ein bisschen unsere Coca-Cola-Formel, die Möglichkeit geben zu errechnen, bist du eher der aufbrausende oder der zurückhaltende Typ. So nennen wir es natürlich nicht, aber so platt gesprochen. Und dann, wenn du fertig damit bist, kriegst du ein Persönlichkeitsgutachten, so du denn Premium-Mitglied wirst, um auch selber zu verstehen, was bewegt dich eigentlich, weil nicht jeder hier hat mal eine Psychotherapie gehabt oder mal ein Coaching bekommen und weiß das. Das ist schon mal sehr interessant. Und dann kannst du dich über dich selber informieren, aber auch über deinen Gegenüber, denn da hast du dann das Matching. Wenn du ein Profil von jemandem besuchst, kannst du dich darüber informieren, wo seid ihr ähnlich, wo seid ihr gleich, bekommst Tipps darüber, was bedeutet das für eine potenzielle Beziehung, wo liegen vielleicht auch Herausforderungen. Und dann haben wir so zusammenfassend Matching-Punkte, die dir einen Indikator darüber geben, wie gut passt das eigentlich. Man muss sagen, es ist wirklich ein Indikator. Also wir sagen nicht, dass wir dich jetzt ausblenden, weil wir schon wissen, dass ihr nicht gut zusammenpasst, sondern es ist so ein bisschen auch ein Icebreaker, aber auch für dich, um zu verstehen, mit wem beschäftige ich mich da eigentlich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass du gar nicht mal die optimale Matching-Punkte-Anzahl hast und trotzdem mit jemandem sehr glücklich wirst. Genauso ist es, wie ich vorhin gesagt habe, auch nicht ausgeschlossen, dass jemand mit perfekten Matching-Punkten am Ende nicht den Funken hat, aber es ist ein guter Anfang.
Ja. Ist das, wie du schon sagtest, vergleichbar mit der Coca-Cola-Formel, die einmal da ist und dann immer funktioniert, oder eher vergleichbar mit einer Art Google-Suche, wo dann der Algorithmus auch zwischendurch wieder angepasst wird?
Wir müssen ihn hier und da anpassen, allerdings ist es wesentlich seltener als den Google-Algorithmus vermutlich, wobei kein Mensch weiß, was Google tut. Und das Ganze basiert halt eben auf diesem evolutionären Thema. Google passt den Algorithmus an, weil sich ganz viele Dinge ändern. Ne? Das ist eine Suche. Das heißt, dann trendet mal irgendwas oder technologisch entwickelt sich was anders ist und dann müssen sie es anpassen, abgesehen davon, dass sie es auch tun, einfach um es zu verbessern. Bei uns basiert das auf sehr klaren, sehr lang existenten wissenschaftlichen Prinzipien. Parship wurde mitgegründet von einem sehr hochdekorierten Hamburger Universitätsprofessor, der das mal entwickelt hat. Wir müssen das tatsächlich anpassen, wenn sich eher gesellschaftlich was ändert. Also wir hatten lange Zeit in unserem Fragebogen zum Beispiel, und das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber lange Zeit in unserem Fragebogen so eine Frage drin, wie reagierst du, wenn im Restaurant einer neben dir raucht? So, das war so Anfang der 2000er noch so, ist okay, aber ich finde es nicht cool. Heute würdest du sagen, ich würde wahrscheinlich irgendwie sagen, was bist du denn für einer, dass du hier mit einem Restaurant raus, weil es ja gar nicht erlaubt. Also da müssen wir anpassen und ansonsten schauen wir uns schon an, wie verteilt sich, also statistisch gesehen, dann diese Matching-Punkte auch und passen den Algorithmus dahingehend ein bisschen an. Aber grundsätzlich die Beziehungspersönlichkeit, die Partnerschaftspersönlichkeit eines Menschen hat sich jetzt nicht geändert, nur weil wir Smartphones haben oder nur weil wir Elektroautos fahren oder so.
Hilft euch eure Technologie auch vielleicht dabei, sag ich mal, Missbrauch aufzudecken, weil es sicherlich auch Leute gibt, die das jetzt nicht mit den besten Intentionen nutzen wollen, dass man schon gewisse Muster erkennt, das ist ein auffälliges Profil, gibt es sowas auch?
Da gibt es natürlich verschiedene Intentionen, die man rausfiltern muss. Einmal willst du die rausfiltern, die nicht auf Partnersuche sind. Und da muss man halt sagen, die filtern wir einfach darüber raus, dass das Produkt nicht so gestrickt ist, dass das funktioniert. Möchte ich jetzt, platt gesagt, wenn ich ein Mann bin, der einfach einen One-Night-Stand sucht, möchte ich eigentlich nicht erstmal mich durch so einen Fragebogen durcharbeiten, der zwar Spaß macht, aber nicht, wenn das ist, was ich suche. Ebenso möchte ich so eine Premium-Mitgliedschaft vielleicht nicht abschließen. Also da sind wir eigentlich über unser einfach Konzept sehr erfolgreich, die rauszulassen. Und wenn es dann um Themen geht, die du eigentlich auf jeder Online-Plattform hast, was Betrug, was solche Themen angeht, da würde ich sagen, haben wir sogar einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil wir da sehr viel Erfahrung aus den letzten 20 Jahren mitbringen. Aber das ist etwas, wo man konstant vor der Welle sein muss. Und das ist eigentlich auch unsere zweite Coca-Cola-Formel, denn die kannst du eh nicht aufdecken, denn du willst ja keinem sagen, wie er es machen soll. Aber das ist konstant ähnlich wie bei allen anderen Plattformen etwas, wo wir dran arbeiten.
Wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde den Blick gerne noch mal ein bisschen weiten und generell das Thema Digitalisierung und Partnersuche, Digitalisierung und Liebe in den Blick fassen. Du hast gerade gesagt, dass sich so Partnerprofile gar nicht so stark verändern. Aber trotzdem ist es ja so, dass digitale Technologien die Partnersuche, das Kennenlernen irgendwie verändern. Wie siehst du diese Entwicklung? Was wird besser dadurch und was wird vielleicht auch schwieriger?
Die Profile haben sich dahingehend schon ein bisschen verändert, als dass andere Dinge eine Rolle spielen. Ich lege heute mehr Wert auf Bilder. Ich habe auch bessere Bilder, denn ich habe heute ein Instagram-Profil, das hatte ich früher nicht. Das heißt, ich habe ein Smartphone, was eine gute Kamera hat. Früher hast du noch irgendwie deine Freundin gefragt, ob sie von dir ein Bild macht. Heute kannst du das selber. Schöne Filter und so weiter. Rein soziologisch, glaube ich, der Fokus, worauf ich bei meinem Gegenüber Wert lege, hat sich auch ein bisschen geändert. Unabhängig davon, Technologie in der Partnersuche, das ganze Thema mobile Nutzung ist halt das, was uns in den letzten Jahren alle beschäftigt hat und was uns auch noch weiter beschäftigen wird. Und das ist eher das, wie entwickelt sich eigentlich die Technologie für die Leute in anderen Bereichen weiter und was hast du da für Ableitungen daraus zu bilden? Technologie zur Partnersuche, ich glaube, die gibt es jetzt auch nur bedingt. Also gab mal auch Leute, die haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die Chemie eines Menschen anhand von, keine Ahnung, einer Schweißprobe, die ich einreiche, analysieren und schauen, wie gut passt ihr zusammen. Das ist so an der Grenze zum komplett Rationalisieren des Themas Liebe, dass die Magie eigentlich nicht weggenommen gehört. Insofern geht es eher um die Technologie, auf die du aufsetzt und am Ende nur darum, Leute zusammenzubringen, die sich dann im Endeffekt selber kennenlernen.
Und wie bewertest du so den Wandel? Also wir haben das Gefühl, dass es einen Wandel gibt in der gesellschaftlichen Akzeptanz auch. Also vor Jahren habe ich irgendwie, weiß nicht, ob ich dann wirklich gesagt hätte, ich habe meinen Partner im Internet kennengelernt. Und unser Eindruck ist, dass es heute total normal ist, also dass sich das total verändert. Ist es aber, teilst du das oder wie siehst du so diese
total.
Entwicklung?
Das ist allein in der Zeit, in der ich jetzt meine 8,5 Jahre bei Parship bin, hat sich das total gedreht. Früher, genau wie du sagst, hast du unter vorgehaltener Hand vielleicht mal was davon erzählt. Und heute ist das völlig normal. Also irgendwie jeder Dritte, meine ich, hat sich auch online kennengelernt. Das ist auf Platz 2 aller Methoden, in Anführungsstrichen, wie du dich kennenlernen kannst. Und ein absoluter Großteil aller Partnersuchenden nutzt auch einen Online-Dienst. Online in welcher Sicht auch, in Sicht auch immer. Das ist also was total den Einzug in die Gesellschaft gehalten hat. Und wie gesagt, inzwischen treffe ich, und das war noch nicht immer so, dauernd Leute, die sagen, ich habe da oder da jemanden kennengelernt. Eine nette Anekdote eigentlich, als ich meiner Mama erzählt habe, dass ich zu Parship gehe, war sie komplett schockiert.
Echt?
Ja, sie meinte, das war damals noch wirklich so ein Ding, wo sie meinte, ehrlich, das ist ja irgendwie so Liebe im Internet und so, ja, schwierig. Und heute liebt sie es. Gott sei Dank
alles
muss sie es nicht
gemacht.
Nutzen, aber sie liebt es. Ja.
Perfekt. Noch abschließend, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist immer schwierig, aber was glaubst du, welche Technologien, sowas wie KI und Co., wie werden die in Zukunft die Liebe, die Partnersuche verändern? Habt ihr sowas auch im Blick bei euch?
Ja, So, KI ist immer so eine Sache, ihr seid ja von der Bitkom, KI versus Machine Learning versus, was nennt man eigentlich so? KI ist oft ein Werbebegriff, den Unternehmen nutzen, nur um zu sagen, dass sie was programmiert haben. Ich glaube, also wir setzen Methoden ein im Machine Learning, um unsere Services zu verbessern tatsächlich. Also unser Matchmaking-Algorithmus ist es nicht, weil der jetzt eben nicht so richtig... Der ist halt basierend auf psychologischen Gegebenheiten. Aber wenn es darum geht, wie passen oder nicht, wie passen Leute zusammen, sondern wie setzen sich die Interessen von Leuten zusammen, wen möchte ich jetzt wem dann tatsächlich auch auf die Liste setzen und zeigen und in welcher Priorität. Ich glaube, solche Sachen, ähnlich wie in anderen Online-Bereichen auch, werden sich weiterentwickeln, sind aber für mich auch schon relativ normal, wenn wir über Machine Learning sprechen. KI ist mal was ganz anderes. Und dann hast du, glaube ich, in allen Bereichen die Herausforderung, wenn wir dann darüber sprechen, auch Dinge zu erkennen, die nicht passieren sollen, da dann genau mit diesen Methoden gegenzuarbeiten. Denn am Ende sind es auch die, das sieht man an verschiedenen Wahlthemen, die in den letzten Jahren passiert sind, sind es auch die Methoden, die im Prinzip die verwenden, die Mehrwert aus verschiedensten Dingen schlagen wollen. So, das ist nichts, was wir sehen. Aber das wird sich jetzt breiter gefasst, glaube ich, einfach standardisieren, dass du immer mehr maschinelles, automatisiertes, schnelles Handeln nicht nur im Online-Bereich, alles ist online, eigentlich überall haben wirst. In Autos haben wir Machine Learning-Themen verarbeitet und so weiter. Das wird einfach ein Standard.
Hat das irgendwo noch Einfluss auf euer Geschäftsmodell, dass man vielleicht sagt, oh ja, in 5 Jahren sind wir sicherlich ganz anders unterwegs? Oder ist das eigentlich so, wie das jetzt ist, so eine Art Evolution, das wird sich konstant weiterentwickeln, aber es gibt nicht mehr diesen, sagen wir mal, Mobile-Effekt, dass plötzlich alle das auf dem Handy haben. Gibt's? Wie seht ihr das?
Hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, wie Parship aussehen wird, hätte ich dir nicht das gesagt, wie es heute aussieht. Und wenn ich dir jetzt sage, wie sehen wir in 5 Jahren aus, wird es auch anders kommen. Du musst agil, reaktionsbereit und auch mutig sein, um in der schnellen digitalen Welt, in der wir jetzt leben, auch irgendwie weiter erfolgreich sein zu können. Und deswegen ist ähnlich so wie der Marc vor 10 Jahren, nachdem ihr mich vorhin gefragt habt. Ich glaube, jetzt einen Plan zu machen, wie wir in 5 Jahren aussehen, wäre ein Fehler, sondern eher das Agile. Ich passe mich morgen an das an, was ich glaube, was übermorgen passiert. Das ist das viel Wichtigere.
Cool. Dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Wir haben zum Ende unserer Podcast-Folge immer noch 3 Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen und die wir auch vorher nie ankündigen. Aber es sind immer gleich.
Jetzt bin ich gespannt.
Nein, ist auch nichts Schlimmes. Ich lege einfach mal los.
Fragst du nach den 11 Minuten dann gleich nochmal?
Die haben wir jetzt durch. Ich guck mal jetzt. Ja, es müsste jetzt gleich das dritte Single.
3 Minuten.
Was wir immer gerne fragen, kommen wir wieder ein bisschen zu dir als Person zurück. Wenn du ein Buch empfehlen kannst, was hast du da auf dem Nachttisch liegen? Was würdest du sagen, das lese ich gerade oder habe ich gelesen?
Factfulness. Kann ich nur
das kam deutlich.
Ja. Jetzt bin ich, muss man sagen, das ist eigentlich fast ein bisschen peinlich, nicht der große Leser. Ich bin ein total politischer Mensch und ich gucke eigentlich quasi alle amerikanischen Newsender tagtäglich durch und bin jetzt weniger der Buchtyp, aber Factfulness war ein Buch, was meine gesamte Familie und mich sehr beeindruckt hat in den letzten Monaten eigentlich, weil das ist eigentlich sehr in Verbindung mit dem News-Sender-Thema, weil wir in einer Welt leben, wo wir manchmal vergessen, dass es auch Fakten gibt und oft an das glauben, was wir glauben wollen.
Ja. Könntest du einen Twitter-Account empfehlen, dem man folgen sollte?
Parship. vor allem Twitter. Ich bin tatsächlich nicht sehr aktiv auf Twitter. Ich glaube... Am ehesten, lass mich überlegen. Nee, ich bin nicht aktiv genug auf Twitter. Würdest du mich nach Instagram fragen? Ja. Vielleicht. Aber nee, Twitter, ich lege mich fest. Ich weiß gar nicht, ob die einen Twitter-Account haben, aber ich bin großer Twitter-Perlen-Fan.
Oh.
Ist jetzt nicht sehr tiefgründig. Ansonsten kann ich newsmäßig auch immer empfehlen, den News-Channels zu folgen, um wirklich sich die Fakten von beiden Seiten anzueignen. Ich folge zum Beispiel Fox News und CNN gleichzeitig. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Seite ich bin, aber ich will eigentlich die Fakten zusammen haben. Aber das ist jetzt keine coole Antwort.
Ja, lassen wir alles gelten. Ganz zum Schluss noch, wenn du mal Parship hinter dir lässt am Ende des Tages, wo kannst du oder womit kannst du richtig gut abschalten? Wie relaxst du am besten?
Ich habe mehrere Kinder, also das macht Spaß. Ob ich das jetzt relaxen nennen würde, weiß ich nicht. Ich fahre gerne auf einer Landstraße. Das ist, glaube ich, das ist meine Definition von relaxen.
Die Antwort hat man auch noch nicht.
Ja. Mit dem Auto oder Fahrrad oder?
Mit dem Auto.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto. Ja, also jetzt nicht mit dem, also nicht mit dem Familienauto, sondern irgendwie ein Freund von mir hat einen total, mit dem bin ich noch nicht gefahren, aber der hat einen total schönen alten MG Cabrio. Irgendwie da wollte ich eigentlich schon immer mal über die Landstraße mitfahren. Ja. Es kommt auch nicht oft, häufig vor wegen der Kinder jetzt, aber das ist meine Definition von relaxen.
Super. Ja, Marc, dann ganz herzlichen Dank an dich für das nette Gespräch. Das war's auch schon wieder von Steuerung Alt Entfernen. Alle Infos zu dieser Folge und zu Parship packen wir euch auch noch in die Shownotes. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich.
Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, Marc.
Danke euch.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.